Willkommen zu meinem Talk Compiler Construction for Dummies. Als ich das Ganze eingereicht habe, wurde mir gesagt, dass das Ganze eher zu einer Uni-Veranstaltung passt und deswegen machen wir das hier auch schön im LaTeX-Format und einfach analog zu einer Vorlesung. Ich habe leider nur 45 Minuten und kein gesamtes Semester. Das heißt, wir müssen leider viel rauslassen. Die gesamte Theorie ist leider nicht dabei, aber am Ende solltet ihr hier rausgehen und wissen, wie ihr einen eigenen Compiler bauen könnt. Im Endeffekt ist ein Compiler relativ einfach aufgebaut und wir werden uns auch an diesem Aufbau entlanghangeln. Und wir starten mit der Struktur. Und zwar können wir einen Compiler in zwei Teile teilen, und zwar einmal das Frontend und einmal das Backend. Das Frontend besteht meistens aus Lexer, Parser und ein paar Semantic Checks. Die Datei, die wir einlesen wollen oder Dateien, einfach in eine andere Struktur umbaut oder eine Logik-Repräsentation erstellt. Das Ganze, darauf kommen wir später nochmal zurück. Und im Endeffekt nimmt das Backend diese Repräsentation, die wir im Frontend gebaut haben, und wandelt das in was auch immer um. Wir können Machine Code nehmen, LLVM, IR, WASM. Wenn wir uns auch nochmal ganz am Ende damit beschäftigen, ist im Endeffekt jetzt nicht wichtig. Je nachdem, in was das dann kompiliert wird, ist das entweder ein Compiler oder ein Transpiler. Die Unterscheidung ist für uns in diesem Talk auch nicht wichtig. So, die Logikrepräsentation wird klassischerweise in zwei Teilen gebaut. Und zwar einmal der AST oder Abstract Syntax Tree, der im Endeffekt alle Operationen oder die Logik enthält. Zusätzlich zu diesem AST haben wir einen Symbol Table, der alle Symbole enthält. Bedeutet alle Konstanten, die wir deklariert haben, alle Variablen, die wir deklariert haben, die einzelnen Scopes und je nachdem, wie komplex wir den Compiler bauen wollen, können wir da theoretisch If-Funktionen reinsetzen, While-Loops, die Funktionen, die wir deklariert haben, Klassen, was auch immer. Das wäre ganz gut für den gesamten Talk werde ich C++ meistens als Beispiel verwenden. Also wenn ihr da schon mal Vorerfahrungen habt, praktisch, müsst ihr nicht haben, sollte auch so erkenntlich sein. Wir nehmen uns jetzt dieses kleine Beispiel-Snippet, in dem wir einfach einen Integer deklarieren, auf 0 setzen, plus 5 rechnen und dann x zurückgeben. Für den AST würden wir jede einzelne Funktion oder jede einzelne Instruktion, die wir ausführen, hinzufügen und auflisten. Das baut sich meistens in zum Beispiel objektorientierten Sprachen wie C++ als einfacher Baum auf, wo wir einzelne Nodes haben, die wir dann jeweils vererben mit den jeweiligen Traits, die wir haben wollen. Der Symbol Table würde in diesem Beispiel ziemlich einfach aussehen. Wir haben einfach eine Variable x, die ist ein Integer. In diesem Symbol Table können aber noch sehr viel weitere Informationen über die Symbole drin stehen, wie zum Beispiel Initial Value oder ob sie eine Konstante sind und. Wie wir das Ganze verwerten, schauen wir uns am Ende an. Fangen wir erst einmal an mit dem Lexer. Das ist der erste Teil im Compiler Frontend und der Lexer nimmt im Endeffekt die Datei und teilt die in Tokens auf. Lässt sich relativ einfach beschreiben als Regex, falls ihr schon mal irgendwas mit Regex gebastelt habt oder vielleicht auch theoretische Informatik kennt. Der Lexer liest im Endeffekt die Datei Zeichen für Zeichen ein und sobald dieser Zeichenstring in ein Token hereinpasst, gibt der Lexer diesen Token zurück. Und der Parser bekommt entsprechend die gesamten Tokens einzeln von dem Lexer übergeben. Nehmen wir nochmal unser Beispiel, dieses Mal nur die erste Zeile. Int x ist gleich 0. Das können wir, wenn wir unser Regex so definieren, das ist relativ schnell muss ich leider drüber skippen, weil keine Zeit. Aber die gesamten Folien könnt ihr euch am Ende auch nochmal anschauen. Das ist eine relativ Standarddefinition, zum Beispiel vom Identifier, dass der mit einem Buchstaben starten muss und danach jeder Word-Character kommen darf. Wir würden dann die Tokens herausbekommen, Identifier equals int end. Wir könnten theoretisch int als eigenen Token definieren oder einen Token definieren, TypeName, und dann in diesem TypeName die Type-Information übergeben. Dieser Approach, indem wir einfach den Namen int auch als Identifier mit der String-Value int definieren, ermöglicht uns später theoretisch eigene Types zu bauen. Werden wir in unserem Beispiel nicht machen, weil das so simpel sein soll wie möglich, aber das wäre, wie das implementiert werden würde. Aber wie ihr seht, können die Tokens an sich auch Properties haben oder Attribute. Wie wir die definieren, kommen wir später nochmal drauf. Und zwar kümmern wir uns jetzt erst einmal, wie wir diesen Lexer überhaupt im Code implementieren. Ich werde zwei Möglichkeiten anschauen, und zwar einmal Compiler-Compiler oder ein Compiler-Generator und einmal C++ von Grund auf. Compiler-Compiler sind im Endeffekt Tools, die aus eigenen Definitionen oder eigenen Definitionsfiles einen Compiler-Code generieren. Einer der bekanntesten ist Lex oder Flex. Flex ist die Open-Source-Variante. Lex hat noch früher existiert. Im Endeffekt funktionieren die gleichen Dateien. Fertig. Flex generiert entweder C oder C++ Lexer, die wir dann im eigenen Code verwenden können. Wir werden für den Parser auch einen Compiler-Compiler uns anschauen. Die beiden lassen sich am besten zusammen verwenden, aber theoretisch auch unabhängig voneinander. Die Lex-File sieht relativ einfach aus, dass wir ganz am Anfang mit diesem Prozent geschweifte Klammer C oder C++ Code, je nachdem was für eine Datei wir generieren, inkludieren können, der in jeder Datei am Anfang, die von Lex generiert wird, eingesetzt wird. Wir sehen aber, da wird zum Beispiel die Funktion yyError definiert. Lex erwartet, dass wir die gesamten Funktionen selber definieren. Das heißt, wir müssen unsere Error-Funktion oder die Funktion, um zur nächsten Datei zu wechseln, selber bauen. Und die werden einfach nur von Flex aufgerufen. Wir setzen die Option no yyrep. Das bedeutet, wir nehmen die Funktion yyrep, die zur nächsten Datei switchen würde, und sagen, wir wollen die nicht, wir wollen nur eine einzige Datei maximal einlesen. Danach definieren wir unsere Tokens relativ einfach mit regex. Das macht Flex so unglaublich einfach, weil wir müssen nicht die Erkennungen selber implementieren. Und in der Sektion darunter, wieder mit 2% abgetrennt, können wir selber die Sachen definieren oder die Funktion definieren, die aufgerufen werden, falls wir diesen Token erkennen. Whitespace Continue bedeutet einfach nur, wir lesen Whitespace ein und wir ignorieren das Ganze. Return End bedeutet, wir returnen den End-Token. Wo wir den definieren, schauen wir uns später in dem Parser an. Wir können im Endeffekt dort überall einfach einen C-Code oder C++-Code hinzufügen. Was wichtig ist, ist zum Beispiel yylval, weil für yylval können wir die Attribute übergeben. Die Attribute definieren wir auch später im Parser, aber iVal ist eine der klassischen, also die gesamten Attribute werden klassischerweise ein Buchstabe und dann val genannt für was sie repräsentieren. Fval für Floating, Sval für String und so weiter. YYText ist der Text, der eingelesen wurde, der von Flex erkannt wurde, und wir geben dann einfach den Number-Token zurück. Ganz am Ende definieren wir noch den yyError. Der ist im Endeffekt einfach nur ein Wrapper um rx. So, für C++. müssen wir erst einmal die gesamten Tokens selber definieren. Das machen wir in dem Fall ziemlich objektorientiert. Wir nehmen einen Token-Type und erstellen dann unseren Token, der die unterschiedlichen Attribute haben kann. Hier können wir uns auch einen kleinen Trick abschauen, weil wir sowieso mit ASCII-Zeichen arbeiten, können wir den ASCII-Wert für die Token-Values verwenden, dass wir bei Tokens, die nur einen einzigen Charakter long sind, diesen Charakter direkt in dieses Enum hereingeben können und uns so sehr viel Arbeit sparen können. So, für das eigentliche Einlesen nehmen wir eine Datei. Standardmäßig lesen wir von StandardIn ein und definieren uns einfach eine Funktion, die den nächsten Charakter liest, außer wir sind am Ende der Datei. Und dann iterieren wir einfach über die Tokens. GetTok ist die Funktion, die wir jeweils im Parser aufrufen, um den nächsten Token zurückgegeben zu bekommen. Das heißt, wir lesen einfach den Charakter ein und wie wir hier sehen, falls hier in der Mitte der Token nicht irgendwo gefunden wurde, geben wir einfach den Wert von dem Single-Charakter als Token wieder zurück. Wir können das Ganze natürlich auch komplizierter machen, um zum Beispiel Variablen zu erkennen. Und zwar gehen wir dann einfach in einen Loop in dieser Funktion und sobald dieser Loop beendet ist, geben wir den Charakter zurück. Worauf wir hier achten müssen, ist, dass wir die Charakter, die noch zu diesem String gehören, auch komplett aufessen, also jeden einzelnen eingelesen haben, bevor wir wieder zurückgeben, damit kein Charakter neu oder doppelt eingelesen wird. Wir können auch einfach mit Switch-Operatoren die besonderen Zeichen einlesen. Und in diesem Fall geben wir zum Beispiel für die Operator auch einfach den Value zurück. Und wie ihr hier seht, können wir die weiteren Attribute relativ einfach mit dem Constructor, in dem wir ihn überladen, erstellen. So, der Parser ist, was im Endeffekt unsere Sprache wirklich definiert und nicht nur die Tokens definiert. Der Parser definiert die Grammatik und ist sehr, sehr analog zur theoretischen Informatik wieder, denn im Endeffekt müssen wir jetzt nachschauen, in welcher Reihenfolge die Tokens eingelesen werden und in welcher Reihenfolge die überhaupt stehen dürfen. Dafür definieren wir ziemlich analog zur theoretischen Informatik die Grammatik mit Produktionsregeln. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Zeile, die darf eine Expression und ein End-Symbol sein. End-Symbol in dem Fall ist das Semikolon. Wenn wir nun dieses Beispiel in die Tokens umwandeln, erhalten wir zweimal den Identifier, einmal equals, int und end. Int in diesem Fall ist natürlich ein Literal. Wie wir das Ganze parsen, musste ich leider rausschneiden. Ich wollte eigentlich 90 Minuten haben, 45 sind es geworden. Könnt ihr dann später in dem Blogpost alles durchlesen, falls euch das noch weiter interessiert. Wir werden trotzdem den Code uns anschauen. Aber die Theorie dahinter passt hier nicht rein. So, den AST müssen wir erst einmal definieren, bevor wir wirklich den Code schreiben können. Und für den Compiler, für den Parser, müssen wir auch unseren eigenen Abstract Syntax Tree definieren. Der wird nicht mitgeliefert. So. Wir befinden uns in C++, relativ einfach, wir erstellen eine Node und vererben von dieser Node die einzelnen unterschiedlichen Unterklassen. Zum Beispiel eine Expression, die eine linke und eine rechte Seite hat, in der Mitte eine Operation und wir können die gesamten Funktionen, wie zum Beispiel Print für Debugging von den Kindern einfach überschreiben. In dem Fall wollen wir einfach links dann den Wert von dem Operator ausprinten und dann auf der anderen Seite. Printfunktionen generell kann ich sehr empfehlen, ist sehr, sehr hilfreich, weil ansonsten macht der Compiler irgendetwas und wir haben keine Ahnung, was wirklich dabei rausfällt. So, Bison ist der Compiler, der zu Flex gehört. Früher Yak, die Open-Source-Variante heißt Bison. Yak steht für Yet Another Compiler, also das Feld ist an sich schon ziemlich alt. Und ich glaube, Yak ist 70er oder 80er rausgekommen. Aber eine der benutztesten Compiler. Prefers Left Recursion ist relativ einfach zu erklären, dass wir in der Grammatik, falls wir uns recursen, muss das Symbol, das sich selber wieder aufruft, auf der linken Seite stehen. Also wenn wir Lines einfach erweitern möchten, wir sagen, wir wollen eine neue Zeile über den existierenden Zeilen einfügen in unserer Grammatik, dann wollen wir bei Left Recursion sagen, Lines wird zu Lines und Line. Auf der rechten Seite steht das neue Non-Terminal, während das Rekursive auf der linken Seite bleibt. Die Bison-File sieht ziemlich analog aus zur Flex-Datei, in dem wir am Anfang Code inkludieren können, der wieder am Anfang der Dateien eingefügt wird. Wir müssen YY-Error definieren, da das Ganze aber in der Lex-Datei schon als Funktion selbst definiert ist, müssen wir hier nur den Header einfügen. YYLex, YYParse müssen wir definieren, aber nicht selber implementieren. Und YYIn ebenso, aber YYIn müssen wir ganz am Ende, wenn wir den Compiler durch unsere Main-Funktion aufrufen, selber setzen. Standardmäßig ist das StandardIn, aber wir können es auch auf jede andere Datei setzen. Danach definieren wir unsere Parse-Parameters. Das sind die Parameter, die für YYParse übergeben werden und die uns zur Verfügung stehen in unserem Parser. In dem Fall wollen wir eine Root-Node und zu dieser Root-Node wollen wir einfach die gesamten Zeilen, die wir einlesen, anhängen als Baum. Direkt darunter definieren wir die Typen, weil Bison kann nicht einfach so mit den C++ oder C-Typen arbeiten. Das heißt, wir müssen denen unsere eigenen Namen geben und so bekommen wir auch zum Beispiel iVal her. Darunter definieren wir unsere Tokens, die wir von der Flex-Datei zurückbekommen. Muss gleich benannt werden und wir dürfen zum Beispiel auch sagen, die Nummer hat das Attribut iVal. Noch darunter definieren wir unsere Non-Terminals aus unserer Grammatik. Dort können wir ebenfalls einen Return-Wert hinzufügen. In diesem Fall wollen wir eine Node zurückgeben. Für die Produktionsregeln ist das ebenfalls relativ ähnlich zu, wie es aufgeschrieben würde in der theoretischen Informatik. Nur dass wir dieses Mal auch einfach beliebigen C-Code hinzufügen können. Hier sehen wir unsere Left Recursion und wir fügen einfach zu der Root-Node, die wir hier erhalten haben, den zweiten Parameter hinzu. In diesem Fall den ersten Parameter. $1 ist der Return-Wert von diesem Parameter. So arbeitet Bison damit. Wenn wir jetzt einen Wert zurückgeben wollen, dann müssen wir $$ einen Wert zuweisen. In dem Fall erstellen wir einfach unsere eigenen Nodes und zum Beispiel von der Nummer bekommen wir einen Integer-Value zurück, weil wir das drüben bei den Tokens definiert haben. Also Bison ist schlau genug, das Ganze auch direkt über Token-Eval hier zurückzugeben. Was ebenfalls praktisch ist, wenn wir sagen, Expression ist Value, und wir geben keinen C-Code an, dann wird einfach der erste Return-Wert weitergereicht zu Expression. Das heißt, wir müssen gar nicht hinschreiben $$=$1. Aber wenn es mehrere Tokens sind, wird immer nur der erste Return-Wert durchgereicht. So, für C++ machen wir das relativ analog, nur dass wir selber durch die Datei iterieren müssen. Das heißt, wir definieren uns Help-Funktionen, mit denen wir einfach den nächsten Token wählen können und haben eine Variable curToken, den letzten Token, den wir eingelesen haben. Und so können wir einfach für jedes Non-Terminal eine Funktion definieren, die am Ende diese Node zurückgibt und lesen einfach zum Beispiel in dem Fall die Integer-Value ein. Hier ist ebenfalls wichtig, wir müssen den Token durch NextTok wieder essen, wie so schön gesagt wird, damit der Token nicht zweimal eingelesen wird. Ist nervig, weil wir dann immer wieder die Values zwischenspeichern müssen. Wir könnten theoretisch auch das Ganze umstrukturieren, aber das ist oft sehr viel fehleranfälliger. So, für die Expression zum Beispiel können wir auf der linken Seite in dem Fall einfach nur eine Nummer haben, speichern diese Node zwischen und nehmen die dann ganz am Ende für diese Expression. Wichtig ist, wenn wir in C++ arbeiten und unseren eigenen bauen, wollen wir lieber auf der anderen Seite iterieren, also Write Recursion haben. Die Theorie dahinter findet ihr dann im Blogpost. Und im Endeffekt gehen wir einfach durch, definieren oder gehen durch unsere Grammatik durch und bauen uns unseren Compiler so langsam auf. In dem Fall nehmen wir yyParse als Namen für die Anfangsfunktion, einfach zur Kompatibilität mit Bison, weil Bison nennt die Startfunktion yyParse und der Plan ist, beide Compiler von derselben Main-Funktion aufzurufen und einfach nur die inkludierten Dateien auszutauschen. So können wir zwei Binaries bauen, eine mit den Compiler-Compilern und eine mit unserem eigenen Compiler. So, dann sind wir schon bei den Semantic Checks. Die Semantic Checks könnten theoretisch während dem Parsen schon passieren. Dann möchten wir in unserem Abstract Syntax Tree ziemlich sicher Attribute zu diesen Nodes noch zusätzlich speichern. Zum Beispiel bei einer Expression schauen wir, ob links und rechts die beiden Nodes denselben Typen haben. Also wir können einfach überprüfen, sind die beide Integer oder wenn eins ein Integer und ein String ist, sagen wir, okay, wir können kein Integer und einen String addieren, wir sind nicht JavaScript. Das Einfachste ist, dass wir ganz am Ende, nachdem wir unseren Syntax-Tree aufgebaut haben, noch einmal darüber iterieren und die gesamten Fehler finden. Semantic Checks sind keine, die in der Syntax falsch sind, oder, sondern eben welche, die theoretisch in der Syntax Sinn ergeben, aber nicht in der Logik. Bedeutet, falsche Typen verwendet, wir haben eine Konstante verwendet, die noch nicht aufgetaucht ist oder nicht deklariert ist, eine Konstante, die wir verändern wollen, eine Funktion aufrufen, die wir nicht definiert haben oder die falschen Parameter angegeben und. Wichtig bei den Semantic Checks ist, die können auch den Abstract Syntax Tree verändern und zwar indem sie zum Beispiel Automatic Type Conversions hinzufügen. Wir können, sagen wir mal, einen Integer zu einem Float casten, ohne dass etwas kaputt geht. Das heißt, wenn wir einen Float plus einen Integer nehmen, müsste das passen. In unserem Fall fügen wir einfach in der Node eine weitere Funktion hinzu, die wir dann für die einzelnen Nodes überschreiben. Bei der Expression Node müssen wir einfach links und rechts einmal Check aufrufen. Für die Zeile können wir in unserem Beispiel, das wird im Blogpost nochmal näher erklärt, Ich habe für meine eigene Sprache, die ich am Beispiel erstellt habe, ist jede Zeile eine Deklaration und muss eine Deklaration von einem Integer sein. Das heißt, wir überprüfen am Anfang der Zeile einfach, ob diese Variable schon im Symbol Table existiert, und falls nicht, werfen wir einen Fehler und stoppen. Genauso, wenn wir eine Variable definieren, könnten wir direkt bei den Semantic Checks die in den Symbol Table hinzufügen. Das hat den Vorteil, dass wir durch den AST durchiterieren und an der Stelle, wo die Variable definiert wird, die auch in den Symbol Table hinzufügen und sogar nicht überprüfen müssen, ist diese Deklaration vor der Operation, die wir gerade uns anschauen. Normalerweise wird der Symbol Table aber auch schon vor den Semantic Checks aufgebaut, und meistens ist er nicht einfach nur eine Tabelle, sondern könnte auch ein Tree sein für jeden Scope, was auch immer. Je nach Sprache kann sich das komplett unterscheiden. Werden wir jetzt nicht drauf eingehen. So. Für das Backend hatten wir ja schon darüber geredet, dass wir im Endeffekt diese abstrakte Interpretation konvertieren wollen in irgendetwas. Wir werden uns auf LLVM IA konzentrieren, weil erstens müssen wir uns dann nicht mit Assembly oder Machine Code auseinandersetzen und weil LLVM alle möglichen Backends schon gebaut hat, können wir das Ganze zu allen Architekturen konvertieren, für die es LLVM Backends gibt. In dem Fall nehmen wir einfach wieder eine Funktion, die wir auf den Nodes definieren und überschreiben, mit dem wir den Code generieren und so noch einmal über den Baum ein letztes Mal iterieren und den Code herausbekommen. Ja, LLVM, warum ist das so klasse? Es hat eine intermediäre Representation, die wir in einfacher Textform herausbekommen können, zum Beispiel mit Clang, mit LLVM, bitte mit Dash S, also Capital S, weil ansonsten kommt das Ganze in Bytecode heraus und der lässt sich nicht so einfach von uns lesen. Aber ja, wir können diesen Intermediary Representation dann einfach weiterkompilieren. Das Einfachste ist es, mit zum Beispiel Clang zu machen, weil wir dort auch einfach diesen Code in der Media Representation reinschmeißen können und wir bekommen eine Executable raus. Es muss nicht C-Code sein. Problem ist, dass unsere Main-Funktion dann auch Main heißen muss, weil das ist der Entry-Point für Clang. Wie verwenden wir das? Relativ einfach. Wir geben einfach dieses LLVM-IA aus und sparen uns die gesamte Arbeit. Bedeutet aber, unser Compiler ist im Endeffekt ein weiteres Frontend für ein LLVM-Backend. Das heißt, unser Compiler mit Frontend und Backend ist im größeren Sinne wieder nur ein Frontend. Das hier ist ein Beispiel, wie dann diese IA aussieht. Lässt sich theoretisch auch per Hand schreiben. Aber wenn wir das vermeiden können, dann wollen wir das lieber. Und zwar hat LLVM relativ praktisch auch einfach eine C++-Library, die wir verwenden können. Und entsprechend auch ein Tutorial, wie sich so ein Compiler relativ einfach aufbauen lässt. Die haben ein paar Eigenheiten, ist manchmal schwierig zu verstehen, ist aber ein sehr gutes Tutorial, kann ich nur empfehlen. Die Docs sind auch manchmal schwierig zu verstehen, weil die Namen sind ellenlang, aber ja, ihr seht es auch hier, wir können relativ einfach unsere Funktionen kreieren und ganz am Ende einfach auf die Root-Node Print ausführen und bekommen unseren endgültigen Code raus. Ja, Den Code können wir, wenn wir unsere Main-Funktion einfach main nennen, mit Clang kompilieren. Im Beispiel habe ich das Ganze auch direkt mit eingebaut, dass unser Compiler das Ganze mit, in dem Fall, GCC und LLC kompiliert, weil wir können durch LLC das Ganze auch nochmal eine Stufe weiter in Hardware-Nähe bringen und dann funktioniert das auch mit GCC, das nicht zur LLVM-Suite gehört. Generell für mehr Informationen kann ich das Dragonbook nur empfehlen. Das geht noch sehr viel tiefer in die Materie ein. Ansonsten findet ihr dort auch einen QR-Code für meine Webseite mit meinem Blogpost, der im Endeffekt alles beredet, was ich in diesem Talk gerne noch gesagt hätte, hätte ich die Zeit gehabt. Ansonsten stehe ich jetzt auch für Fragen zur Verfügung. Und ich bin sogar besser in der Zeit als gedacht, also haben wir mehr Zeit für Fragen. Ja.
Ich gebe zu, ich habe gar nicht richtig aufgepasst, stellenweise. Ich habe den Schritt von deinem Bison-Parser zu LLVM nicht verstanden. Generierst du jetzt diese LLVM-Funktion oder benutzt du diese LLVM-Funktion in deinem Bison-Parser?
So ziemlich. Also im Endeffekt haben wir Bison, das uns C und, also Header und Implementationen herausgibt und das inkludieren wir einfach in einem Projekt selbst. Und in diesem Projekt definieren wir zum Beispiel den Abstract Syntax Tree und rufen dann in unserer Main-Funktion diese Code-Gen-Funktion auf dem Abstract Syntax Tree auf, der von Bison generiert wird. Also wir erhalten von Bison einfach diesen AST als Rückgabewert. Ich könnte schauen, ob ich einfach kurz meinen Code zeigen kann. Wir gehen einfach in unsere Main-Funktion und hier erstellen wir unsere Root-Node und rufen dann yyparse auf. Yyparse ist die Funktion, die von Bison selber generiert wird und Bison erstellt uns dann unseren AST auf dieser Root-Node. Und hier unten können wir dann über root.codegen den eigentlichen Code generieren. Also in der Bison-Datei selbst finden wir kein LLVM, aber das LLVM wird in der AST-Datei definiert. Also hier haben wir für alle Implementationen unseren Code-Gen.
Das heißt, du ersetzt die Funktionen von dem AST-Programm mit den LLVM-Funktionen?
Nein, ich rufe die in den Funktionen auf, weil unsere einzelnen Nodes haben meistens komplexere Sachen, die nicht sich durch eine einzelne LLVM-Funktion abbilden lassen. Zum Beispiel, wenn wir eine Funktion aufbauen, brauchen wir ganz viele LLVM-Funktionen, um zum Beispiel die Funktion zu erstellen, den Basic-Block zu erstellen, wo wir dann die einzelnen Instruktionen einfügen können. Und Basic-Blöcke habe ich jetzt nicht behandelt, das wäre auch außerhalb von dem Scope. Ja, ich hoffe, dass dieses Beispielsprojekt, das ich auch im Blogpost verlinkt habe, noch mal klarer macht, wie wir das wirklich aufbauen. Das ist keine große Programmiersprache, sondern so das möglichst kleinste, was ich bauen könnte, dass wir auch die meisten Konzepte abdecken. Hat das die Frage beantwortet? Oder?
Ja.
Okay. Ja.
Vielen Dank. LLVM, ist es möglich, mit LLVM einen Compiler zu bauen, der 8-Bit oder 16-Bit-Code produziert?
So sehr bin ich nicht in LLVM drin. Ich glaube nicht, weil ich glaube, der kleinste Integer, den du deklarieren könntest in LLVM, ist 32-Bit. Vielleicht mit der IA direkt, aber mit dem Builder habe ich in meiner Erfahrung nichts gesehen, womit das möglich wäre.
Danke.
Sonst noch weitere Fragen? Ansonsten ganz herzlichen Dank an dich für den wunderbaren Vortrag. Und ich nehme mal an, die Leute können deinen Blogpost lesen und dann dich irgendwie noch erreichen, wenn sich Fragen ergeben oder so.
Ja, ich werde hier größtenteils noch auf der MMCD sein. Deckt bin ich auch erreichbar. Ansonsten Kontaktmöglichkeiten sind auch auf meinem Blog. Also irgendwie werden mich die Leute kontaktieren können.
Dann nochmal ganz herzlichen Dank.